Ich kriege den Satz wahrscheinlich nicht mehr richtig zusammen, aber der ist mir ein Stück weit hängen geblieben. Nicht unsere Schritte lenken uns in den Himmel, sondern unsere Sehnsucht. Habe ich richtig zitiert? Danke. Ich möchte diesen Satz auch ein Stück weit deuten auf das, was wir uns für heute Morgen vornehmen wollen. Dass nicht unsere Schritte uns in die Jüngerschaft oder auf Jüngerwege begleiten, sondern dass es auch da wirklich um die Sehnsucht geht, die Sehnsucht, die wir auch in Liedern ausgedrückt haben, immer mehr von Jesus zu erkennen und ihn immer tiefer zu, ja, nicht begreifen, aber schon immer mehr Erkenntnis über ihn zu gewinnen. Und Edgar hat sich dafür einen wunderbaren Text ausgesucht und ich möchte ihn uns zunächst mal vorlesen. Er steht in Kolosser 2, ich lese ab Vers 1 bis Vers 7. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und auch die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Dies sage ich aber, damit niemand euch verführe durch überredende Worte. Denn wenn ich auch dem Leibe nach abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Ich möchte mich mit diesem Abschnitt unter drei Fragen auseinandersetzen. Von Gott mehr und mehr erkennen ist unser Oberthema und die drei Fragen lauten: Warum, was und wie? Ganz einfach. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Schwer, ne? Okay, wir werden sehen. Die erste Frage: Warum? Warum hält es der Paulus für so wichtig und erforderlich, von Gott mehr und mehr zu erkennen? Und ich muss vielleicht vorab schicken, diese Überschrift redet von Gott, aber wir werden merken, dass dieser Begriff Gott ganz oftmals ersetzt werden muss und soll auch in unserem Text durch den Begriff Jesus, sein Sohn. Und das möchte ich nur vorab schicken, damit wir nicht durcheinander geraten. Wenn wir davon reden, von Gott mehr und mehr zu erkennen, dann ist es natürlich, dass wir von Jesus mehr und mehr erkennen. Warum? Es ist wichtig, von Jesus, von Gott mehr zu erkennen. Paulus entdeckt, dass da in dieser Gemeinde und auch in Laodicea Menschen auftreten, die eine Irrlehre vertreten, die für die Geschwister damals gar nicht so deutlich zu erkennen war. Da kommen Menschen, die von der Philosophie her Religionswissenschaft denken. Da kommen Menschen, die wieder Vorschriften bringen wollen, wie es im Judentum üblich war, Vorschriften über Festlichkeiten, über Neumonde, über Sabbate. Vorschriften über dies darfst du nicht anpacken, da darfst du nicht hingucken, das darfst du nicht anziehen oder wie auch immer. Gesetzlichkeit versucht sich einzuschleichen. Dann ist da allerdings auch noch ein anderes Gespenst, was in diesen Jahrzehnten, in denen Paulus noch wirkt und seine Briefe schreibt, mehr und mehr sich erhebt. Und das ist, ich sag mal Gespenst, Entschuldigung, dieses Gespenst der Gnosis. Da sind Gnostiker unterwegs, die meinen, sie hätten eine besondere Erkenntnis, eine Erkenntnis über Gott, über sein Wesen. Und behalten das für sich und deklarieren über diese Gnosis, über diese Erkenntnis, dass sie nur elitären Menschen, also einer gewissen Elite vorbehalten seien und nicht für das Volk an sich, nicht für jedes Gemeindeglied bestimmt sei, diese Erkenntnis. Und Paulus erkennt die Gefahr, die dahinter steht, dass immer nur einige dann tatsächlich wissen, wo es lang geht, wissen, wer Gott ist und dieses Wissen vermitteln dürfen und der Großteil der Gemeinde letztendlich hinterherhängt und abhängig ist von dem, was man ihnen offenbart. Und genau da hinein schlägt Paulus mit diesen Aussagen in unserem verlesenen Abschnitt. Und da sind wir schon bei der Frage, was ist es denn, was wir mehr und mehr von Gott erkennen müssen, sollten, damit wir gefeit sind vor diesen Angriffen, vor diesen Gnostikern, vor diesen Menschen, die elitäres Christentum irgendwo anregen wollen und diese Geheimwissenschaften sozusagen verbreiten wollen. Der Paulus redet hier in eigentlich dem ganzen Kolosserbrief von Geheimnissen. Von Geheimnissen, die bis dato, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Zeitpunkt der Gründung der Gemeinde letztendlich verborgen geblieben sind. Ja, das Alte Testament ist ja letztendlich ein ganz geheimnisvolles Buch, denn wenn du Jesaja 53 liest, von wem ist da die Rede? Wenn du Jesaja 42 liest, von diesem kommenden Herrscher, dem ewigen Vater, dem Friedefürst, von wem ist denn da die Rede? Wenn Adam und Eva im Paradies Gott reden hören und er sagt zu der Schlange, du wirst dem, der kommt, in die Ferse stechen, er aber wird dir den Kopf zermalmen. Von wem ist denn da die Rede? Wer konnte dieses Geheimnis im Alten Testament lüften? Und deswegen kann Paulus tatsächlich sagen, es gibt Geheimnisse, die bis zu diesem Zeitpunkt wirklich unter Verschluss gehalten worden sind. Aber jetzt hat Gott diese Geheimnisse bekannt gemacht. Aber wem? In seinem ersten Kapitel schreibt er, dass dieses Geheimnis, das Gott bis von Vorzeiten her unter Verschluss gehalten hat, seinen Heiligen jetzt geoffenbart worden ist. Ja, wer sind denn seine Heiligen? Sind das Elite-Menschen? Nee. Damit ist schon der erste Punkt ein Stück weit von diesem Angriff aus den Angeln gehoben. Nein, sagt Paulus, da gibt es keine Elite, die diese Erkenntnis von Gott her zugedacht bekommen hat, sondern ihr alle, die ihr zur Gemeinde Gottes gehört, ihr alle, die ihr Heilige seid, ihr dürft teilhaben, jetzt zu verstehen, wer oder was dieses Geheimnis ist, das von Alters her verborgen, verschlossen geblieben war. Was ist denn dieses Geheimnis? Ich bin total fasziniert von dem, was dieses Geheimnis umfasst. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Nationen sei, und das ist Christus. Aber der Satz geht weiter. Es ist Christus in euch. Christus in uns. Wenn wir da mal einen Moment drüber nachdenken, dann ist das schon unglaublich. Da war eben die Rede davon, dass Himmel nicht nach oben gedacht werden darf oder sollte, sondern nach rechts und links, nach oben und unten, nach vorne und nach hinten. Hier ist die Rede davon, dass dieses Geheimnis sich offenbart in mir, weil Christus in mich hineinkommt. Ich als Heiliger, ihr als Heilige. Ihr seid Heimatstätte für diesen lebendigen Christus. Und da wächst in mir so ein Stück weit wirklich wieder diese Sehnsucht nach Jüngerschaft, nach tiefer Erkenntnis dessen, was denn damit gemeint ist. Und da hilft mir das ganz gut, was du, Doro, uns schon als Anregung gegeben hast, was das mit unserem Alltag machen könnte. Wenn Christus in mir ist, dann werde ich definitiv ruhiger vor all den Sorgen, die mich umgeben, vor all den Ängsten, die ich tagtäglich habe. Dann herrscht der Friede Christi in mir und ist so eine starke Macht in mir, Was ist es? Dieses Geheimnis. Es ist Christus, wir haben es uns gerade sagen lassen. Und Paulus führt hier in dem zweiten und dritten Vers in unserem verlesenen Abschnitt noch was hinzu. Dieses Geheimnis Gottes, das ist Christus. Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Alle Schätze der Sophia oder Sophia und der Erkenntnis der Gnosis. In Christus ist alles verborgen. Könnt ihr das versuchen, euch auf der Zunge zergehen zu lassen, was das bedeutet? Alles Wissen, was wir Menschen uns aneignen können, egal auf welchem Gebiet, ob in der Chemie, in der Physik, in der Biologie, in der Mathematik, denkt euch irgendwas noch zusätzlich dazu in der Astrologie oder Astronomie. Da werden schon Augen verdreht. Ich glaube, ich habe den falschen Begriff genutzt. Entschuldigung. Also, nehmen wir die Astronomie. Also alles, was mit unserem den Weltraum betrifft. Alles, was wir da entdecken können, alle Weisheit, die wir uns aneignen können, alle Erkenntnis, die wir gewinnen können, geht auf Christus zurück, ist in Christus. Warum? In dem Kapitel vorher, und ich möchte euch bitten, dieses Kapitel mal zu lesen und darüber zu staunen und eine tiefe Sehnsucht zu bekommen nach diesem Jesus. Da ist die Rede davon, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Der Erstgeborene in seiner Stellung, der Wichtigste, der Erste. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist derjenige, in dem, durch ihn und zu dem hin alle Dinge ihren Bestand haben. Also auch durch ihn. Alles, was wir um uns herum sehen, der Wind, das Gewitter in der vergangenen Nacht, wenn Sterne sich bewegen, wenn der Mond aufgeht oder die Sonne, alles, alles ist durch Christus. Und da kann keiner herkommen und sagen, meine Gnosis, meine Erkenntnis geht darüber hinaus, ist ein Geheimwissen, sondern Paulus sagt, gibt's nicht. Außerhalb von Christus kannst du nichts denken, was du denken kannst, nichts erkennen, was du erkennen kannst und nichts von deiner Wissenschaft her erforschen. Du findest immer nur Christus. Wenn du ins Weltraum guckst mit dem genialsten Teleskop, du siehst die Fußspuren des Schöpfers. Du kannst dir das genialste und beste Elektronenrastermikroskop bauen, weil es überhaupt gibt, und guckst in die kleinsten Dimensionen, die man sich als Mensch überhaupt vorstellen kann, und du findest nur die Handschrift Christi. Finde ich schon ziemlich genial, diesen Gedanken zu denken, dass letztendlich in allem, was Menschen sich jemals erforschen können, Christus zu entdecken ist. Und es außerhalb von ihm nichts Denkbares gibt. Das ist Hammer. Und Paulus sagt das hier mal ebenso lapidar in Vers 3. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und dann kommt er wieder und sagt, und genau das sag ich euch, damit keiner herkommt und euch verführt. Damit niemand durch überredende Worte irgendetwas an Zweifel in eure Herzen, in euren Verstand hineinsäen kann, weil ihr euch gründet auf diesen Christus. Außerhalb von ihm existiert keine Gnosis und keine Sophia. Definitiv nicht. Die dritte Frage lautet wie? Wie gehen wir diesen Jüngerweg von Gott, von Jesus mehr und mehr zu erkennen. Paulus schließt diesen Abschnitt ab: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, in dem Glauben, in dem ihr gelehrt worden seid und in dem ihr überreich seid in Danksagung. Ich habe eben davon gesprochen, dass dieses Geheimnis ein verborgenes Geheimnis war. Ein verborgenes Geheimnis, das Gott nicht einfach so platt auf den Tisch gelegt hat und guck mal hier, jetzt habe ich es aufgedeckt. Sondern dieses Geheimnis soll und will uns motivieren, tiefer einzudringen. Tiefer einzudringen in unsere Erkenntnis über Jesus, über seine Person, über das Wesen Jesu, über das Wesen Gottes. Diese Sehnsucht soll in uns geweckt werden, danach tiefer und tiefer und immer mehr von Jesus zu erkennen und zu begreifen, damit in unserem Alltag dieser Jesus mehr und mehr bestimmt und mehr unseren Alltag durchdringt. Und deswegen sagt Paulus hier, ihr sollt in Christus gewurzelt sein. Klar, was ist gewurzelt? Ein Baum, eine Blume. Das ist auch ein Zahn, genau. Aber wenn ein Baum wachsen will, man gut, das wird er nicht von sich selbst entscheiden, weil er kein vernünftiges Wesen ist. Jedenfalls nach meiner Erkenntnis nicht. Wenn ein Baum wachsen will, dann muss er immer tiefer ins Gestein, in das Erdreich unter sich eindringen, sich immer wieder neue Quellen an Nahrung erschließen, immer wieder neue Wasseradern anzapfen, um genügend Nährstoffe zu bekommen, um zu wachsen. Und ich finde dieses Bild so genial, weil das letztendlich genau das beschreibt, was Paulus uns hier anrät, um auch für uns gefeit zu sein gegen Angriffe, gegen Missverständnisse. Immer tiefer unsere Wurzeln hineinzugraben in Jesus. Immer mehr abhängig zu sein von ihm, immer mehr unseren Lebenssaft, unsere Energie aus ihm zu beziehen, das ist eine echte Herausforderung, die uns täglich gestellt wird, die uns täglich auch gestellt wird, wenn wir hier hinkommen. Da ist die Rede von der Lehre. Die Lehre, die soll uns dazu befähigen, diese Wurzeln immer tiefer in Jesus hineinzugraben. Und das wünsche ich mir, dass es gelingt. Und hier ist die Rede davon, ihr sollt auferbaut sein in ihm. Auferbaut übersetzen manche auch gegründet. Bei uns oben, so ich sag mal ganz grob schräg gegenüber, da ist gerade ein Haus abgerissen worden. Man konnte ganz gut sehen, dass dieses alte Haus einfach nur auf einer Bodenplatte stand. Und jetzt steht da ein Riesenbagger. Und dieser Bagger, der hat schon ein paar Tonnen Erdreich bewegt und die sind abgekarrt worden. Warum? Gut, wir sind da oben am Brühler Berg, haben wir unter uns spatentief schon direkt einen sehr dichten Lehmboden. Und da hat der richtig zu ackern gehabt, um diesen Lehmboden, der noch durchdrungen ist, von Steinen wirklich abzutragen. Aber das, was da entstehen soll, ist ein höheres Haus als das, was vorher da stand. Und dann muss der Architekt sich darüber Gedanken machen, dieses Haus auch anständig zu gründen. Und deswegen dieses tiefe Loch, in das jetzt das Fundament eingebracht wird, auf dem der Keller errichtet wird und dann auf dem Keller, der auch eine gute Tragfähigkeit haben muss, wird dieses Haus aufgebaut. Wird wohl ein Mehrfamilienhaus. Aber ich habe mich erinnert an ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, wo dieses Lebenshaus einmal auf Sand und einmal auf Fels gebaut wird. Und da ist die Rede davon, dass wenn jemand auf Sand baut, sein Haus extrem schnell hochzieht. Der hat keine Bodenplatte oder kein wirkliches Fundament, Entschuldigung, der wird eine Bodenplatte gießen, einfach auf den Sand und dann sein Haus draufstellen. Und was sagt Jesus über dieses Lebenshaus? Er sagt, und wenn dann die Stürme des Lebens oder die Fluten an dieses Haus stoßen, dann stürzt es ein und wird weggeschwemmt, weil es keinen Grund hat. Und dann erzählt Jesus in seinem Gleichnis die zweite Möglichkeit, sein Lebenshaus zu gründen. Da macht sich jemand die Mühe, in den Fels hinein nochmal tiefer auszubuddeln, auszuhauen, auszugraben. Und das war damals mühseliger als heute mit unseren schweren Geräten. Aber diese Mühe macht sich jemand, da nochmal tiefer zu buddeln und sein Fundament in den Fels hinein zu gründen, und dieses Haus bleibt stehen. Und dieses Gleichnis habe ich im Hinterkopf, wenn hier die Rede davon ist, dass wir uns in Christus gründen sollen, gefestigt sein sollen im Glauben. Dann heißt das für mich, dass ich tief zu graben habe, dass ich mir mit meinen 5 Minuten Andacht jeden Morgen eher schade, als dass ich so tief in Christus, in die Wahrheiten, in diese Erkenntnis und in diese Sophia hineinkomme. So kann also wirklich die Intensität dessen, wie ich mich mit Jesus in meinem Alltag beschäftige, dazu beitragen, dass mein Herz, dass mein Leben ein festes Herz und ein festes Leben wird, das nicht so schnell zusammenbricht. Was ist denn das Ziel? Was ist denn das Ziel, was wir vor Augen haben könnten? Was uns eine richtig tiefe Sehnsucht danach weckt? Ich möchte euch die Gedanken kurz noch schildern. Gott, der Schöpfer aller Dinge, hatte die Absicht, sich Menschen zu schaffen nach seinem Bilde. Nach seinem Bilde schuf er ihn. Die Absicht Gottes war, Ebenbilder auf dieser Erde zu haben und die Erde mit Ebenbildern zu füllen. Und das ist kräftig schiefgegangen, weil der Mensch sich anders entschieden hat. Der Mensch wollte sich von Gott lösen und hat diese Herrlichkeit, diese Ebenbildlichkeit in den Sand gesetzt, verloren. Das sagt uns der Römerbrief ganz eindeutig. Diese Herrlichkeit ist uns abhanden gekommen. Und dann kommt Christus. Christus, von dem Paulus auch wieder in Kolosser 1, Vers 15 schreibt, er ist das Bild. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und wenn wir uns das griechische Wort für Bild angucken, dann steht da Porträt. Wir würden heute Fotografie übersetzen. Versteht ihr? Als, ich weiß nicht mehr welcher Jünger, fällt mir gerade ein. Ein Jünger fragt Jesus oder bittet Jesus, zeig uns den Vater, dann haben wir hier noch. Und Jesus sagt, so lange bin ich unter euch und du hast mich nicht erkannt. Wow, da bekommt dieses Bild, das Paulus hier anspricht, die eigentliche Dimension. In Christus ist Gott sichtbar. Er ist allerdings auch das, was uns verloren gegangen ist, Bild Gottes zu sein, Ebenbild Gottes zu sein. Und er hat das sein Leben lang durchgehalten. Und er ist schuldlos am Kreuz gestorben. Aber was hat er uns eröffnet? Und da muss ich wieder Paulus zitieren mit dem, was er uns vorstellt, an der Sehnsucht, jawohl, an der Sehnsucht, die für unser Leben bestimmend sein kann. Lasst euch umgestalten in das Bild Christi. Das heißt doch nichts anderes, dass wir unser Leben danach ausrichten sollen, diese Ebenbildlichkeit wiederherzustellen und zurückzugewinnen. Wow! Entschuldigt bitte, dass ich so ausraste. Ich finde das total genial, wenn man, ja genau, ich bin Deutscher, ausrasten ist schon richtig heftig. Aber das ist unglaublich, was dieses Bild des Paulus uns hier vor Augen malt, an Inhaltstiefe vermitteln möchte. Wenn Christus dieses Abbild, dieses Porträt, dieses Foto von Gott ist, das in dieser Welt als der Vater sichtbar unter uns gewandelt ist und Paulus uns anrät, diesen Christus anzuziehen, ihm ähnlich zu werden, uns umgestalten zu lassen in dieses Bild, lasst uns alles daran setzen, das in unserem Alltag zu verwirklichen. Amen.